Ich will euch ein klein wenig mit der Predigt an meinem Innenleben teilhaben lassen. Es ist so, dass man mit zunehmendem Christsein immer so ganz bestimmte Schritte geht und dann aber zwischendurch mal innehalten muss und sagt, wo stehe ich überhaupt in meiner Nachfolge? Wie sieht das mit mir aus? Wo stehe ich überhaupt? Und ich möchte unsere Predigtserie an diesem Punkt einmal verlassen und ein klein wenig abschweifen mit einer Standortbestimmung. Ich habe einen guten Bekannten und Freund, der hat mir immer gesagt, wenn wir durch eine Krise gegangen sind, Paul, macht nichts, Hauptsache wir kennen das Ziel. Ah, sag ich, das ist ganz klar, Hauptsache wir kennen das Ziel. Aber ich kenne so Situationen, die ich mit dem Antwerpen-Problem beschreiben möchte. Vor etwa 4-5 Jahren fahre ich mit meiner Frau zusammen nach England, um meine Kinder und Enkelkinder zu besuchen. Ich hatte natürlich in mein Navi hatte ich natürlich das Ziel eingegeben. Das Ziel kannten wir. Wir sind früh morgens losgefahren. Wir hatten die Fähre gebucht. Und dann kurz vor Antwerpen, meine Frau hatte die ganze Zeit gelesen, war richtig zufrieden auf dem Sitz und denkt, naja, das dauert sowieso noch eine Weile. Und ich fahre mich vor mich hin. Auf einmal kommt das Schild Antwerpen und dann eine Umleitung. Die Umleitung kannte mein Navi natürlich nicht, weil ich war zu knickrig gewesen, weil ich hatte kein Update gemacht. Und in dem Moment legt meine Frau das Buch beiseite und fängt mit mir ein Gespräch an. Jetzt hast du also drei Dinge. Du hast das Schild, du hast die Umleitung, du hast deine Frau. Und was habe ich? Ich biege falsch ab. Und es ging von einer Autobahn zur nächsten Autobahn. Das Navi kannte das immer nicht, weil das alles neue Autobahnen waren. Wir waren lost in Antwerpen. Das setzt ganz tief drin. Ich meine, das war an und für sich nicht das Riesenproblem, aber wir hatten die Fähre gebucht. Wir wussten, wir mussten pünktlich da sein, sonst geht gar nichts. Wir kannten das Ziel, aber wir waren verloren gegangen. Und ich natürlich sage, meine Frau ist schuld, war, musste gerade mit mir dann ein Gespräch anfangen. Die sagt, kannst du nicht genau lesen? Ich sage, gib mal her, ich kann das lesen. Jeder Autofahrer, der früher mit Karte unterwegs war, der kennt diesen Stress mit der Frau, wenn die Karte falsch rumhält. Nach meiner Meinung. Also ich glaube, wir haben uns im Auto immer wieder mal gestritten, wa? Und ich hatte immer recht, nee, ich nehme das. Aber wir stehen dann irgendwann da und wir versuchen wieder den Standort zu finden, wo stehen wir überhaupt? Und dahinter die Fähre wartet. Und wenn ich nicht pünktlich zur Fähre bin, komme ich zu spät. Antwerpen, ich werde es nie vergessen, wie wir nochmal wieder hingefahren sind nach England. Ich habe immer Horror, wenn ich dieses Schild sehe. Antwerpen hat einen ganz komischen Stand in meinem Inneren. Wir haben es dann doch noch zur Fähre geschafft, auf dem letzten Drücker, und außerdem hatte die etwas Verspätung. Und ich habe gedacht, ich will mit euch nochmal drüber nachdenken, wo stehen wir überhaupt? Und ich fange an mit einer Sache, die ich jetzt, ohne dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen machen will, euch mitteilen möchte. Wir hatten diese Woche zweimal Gelegenheit, einen apostolischen Menschen zu treffen in der Gemeinde. Aber Schneider war da. Wenn du je drüber nachgedacht hast, du möchtest mal eine apostolische Figur treffen, du hättest Gelegenheit gehabt. Am ersten Abend ging's ja noch, da waren ja noch ein paar von uns da, aber am zweiten, das war peinlich ohne Ende, da hast du einen der ganz großen Leute, die ich zutiefst achte, der anfängt mir das Wort zu erklären, der nimmt sich extra Zeit für zwei Abende und kaum einer von uns ist da. Versteht ihr? Ohne, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen machen will, das ist Standortbestimmung. Und ich habe mich gefragt, wenn ich nicht Pastor wäre, wäre ich denn gekommen, ja oder nein? Standortbestimmung. Und dann denke ich so drüber nach, weil er war ja oder ist Jude. Und dann dachte ich so über Römer 3 nach. Und im Römer 3 fängt es ja ganz am Anfang an, wo Paulus sagt, was haben die Juden uns denn gegenüber für einen Vorteil? Und dann sagt er natürlich rhetorisch, ja, sie haben jede Menge Vorteil, weil ihnen ist die Erkenntnis des Wort Gottes anvertraut worden. Sie kennen Gott, sie kennen die Propheten und dann sind sie untreu. Und ich dachte, Standortbestimmung, das ist ähnlich wie in meinem Leben. Ich weiß so viel aus der Bibel, ich kenne Gott so gut. Und dann trotzdem, wenn eine apostolische Figur kommt und ich kann was lernen für meine Nachfolge, dann komme ich einfach nicht. Nochmal, ich will keinen Druck aufbauen und ein schlechtes Gewissen machen. Ich will euch mit in mein Leben hineinnehmen, weil ich sage nochmal, ich hätte ja ehrlich gefragt, wenn ich jetzt nicht Pastor wäre, wäre ich gekommen. Ich war nämlich müde nach 12 Stunden Arbeiten. Ich hätte Ausreden gehabt, weswegen was ist, wie es ist. Aber zum Glück geht's in Römer 3 dann weiter und sagt, sie waren untreu mit dem Gut, was ihnen anvertraut war. Aber Gott ist treu geblieben. Was für eine Sache. Aber ich stelle bei mir fest, bei der Standortbestimmung, ich habe mich an das Schweigen gewöhnt. Das Leben geht ja auch so weiter. Und über diesem Schweigen habe ich verlernt, das Evangelium vom Heil wirklich mit Nachdruck zu teilen oder noch persönlicher entsprechend zu leben. Es sind so viele Dinge im Leben passiert. Ich habe einen guten Vorgänger, ein Vorbild von mir im Siegerland, ein Tilman Siebel. Das war einer der Erweckungsprediger. Er war Gerbermeister. Und er hat einen harten Job gehabt. Wenn du vor 100, 200 Jahren ein Gerbermeister warst und hattest einen Betrieb, dann wusstest du, was nach 12 Stunden Arbeit los ist. Aber er machte sich dann immer auf und ist dann abends noch 2-3 Stunden durch den Wald gegangen, um in irgendeinem Nachbardorf von Freudenberg, im Siegerländer Slang heißt das Spaßhüppel, um dort noch eine Stunde zu halten. Und von ihm geht die Geschichte, wie er mit einem seiner Mitarbeiter so abends nach der Schicht 2 Stunden durch den Wald gegangen ist und dann stehen geblieben ist auf einer Wiese oder im Wald und hat gesagt, du altes Fleisch, wenn es jetzt zur Sünde gehen würde, da hättest du noch genug Kraft. Aber weil es ums Evangelium ging, bist du jetzt schlaff und müde. Jetzt geht nichts mehr, wir gehen weiter. Und ich habe mich so erwischt gefühlt, wie ich da nochmal drüber nachgedacht habe, über mein Vorbild Tilman Siebel. Ich bin für alle Untaten, bin ich fähig, noch nach 24 Uhr und 12 Stunden arbeiten, noch irgendein krummes Ding zu drehen, weil das Spaß macht. Aber ich habe verlernt, das Evangelium zu verteilen, zu teilen, drüber zu sprechen, was mir von Gott anvertraut worden ist. Paul, ich glaube, an manchen Punkten bist du untreu geworden. Jetzt könnte ich euch natürlich alle hier stehen lassen, aber für mich ist die Frage, wie geht Jesus damit um? Und deswegen möchte ich mit euch, und das ist ja eigentlich mein Hauptpredigtext, ich möchte euch mit zu Lukas 15 nehmen. Die Bibelfesten wissen sofort, was jetzt in Lukas 15 steht. In Lukas 15 soll ich euch nicht dumm sterben lassen oder ihr, die ihr noch schnell nachguckt. In Lukas 15 sind die 3 Geschichten, die Jesus erzählt, wo es um was verloren gegangenes geht. Das sind die ganzen Frommen, denen was von Gott anvertraut worden war, die nannte man Pharisäer. Das könnten wir alle sein, die gutes, fundiertes Bibelwissen haben, die genau wussten, was richtig und was falsch ist. Die Schriftgelehrten, die standen da und haben so einen Hals gekriegt, weil Jesus mit den Sündern und mit den Zöllnern gegessen hat. Das ist die Vorgeschichte, wird in 2 Sätzen beschrieben. Und die haben schlicht und einfach ein bisschen gemurrt. Ich glaube, das ist jetzt sehr human ausgedrückt. Aber ich habe mir so vorgestellt, wie würde es uns gehen, wenn wir 2 Personen heute hier hätten, die in der Gleichgeschlechtlichkeit gefangen wären und die würden jetzt irgendwo sitzen, so dass wir die alle sehen, am besten vielleicht noch da hinten, und würden sich während dem Gottesdienst abknutschen. Was würden wir denken? Das gehört sich so nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja, sicher müsste man mit ihnen reden, aber die Frage ist, welche Haltung entwickle ich und wo diskutiere ich dann drüber? Das war in etwa die Situation, weil Jesus sprach zu den Zöllnern, hat mit den Zöllnern sogar gegessen. Und Zöllner war in Kraft ihres Berufsbilds schon der Hölle geweiht. Also nichts gegen den heutigen Zollbetrieb, aber damals waren die ein bisschen anders. Das war das Letzte, Das waren Hurensöhne. Das waren welche, die waren schlimmer wie welche, die geklaut haben. Haben sie auch, aber mit denen sitzt Jesus zusammen und erzählt ihnen drei Geschichten. Drei Kurzgeschichten. Und so wie Jesus ist, der holt nicht so lange aus wie Paul und erzählt erstmal ewig lange über Antwerpen, sondern der kommt direkt zum Ziel. Die erste Geschichte, die er erzählt, ist die Geschichte, die von der Suchaktion Gottes handelt. Da ist ein Schaf, das ist verloren gegangen, das war ein bisschen doof. Hab gedacht, naja, das passt so in unsere Zeit rein. Es gibt ganz viele doofe Schafe, die sind mal getauft worden. Die sind mal durch einen Konferunterricht gegangen oder sind kommuniziert worden, durch eine Kommunion gegangen. Ja, ich sehe, ihr lacht noch, das muss schon so sein, ihr seid noch da. Also Freiluft hindert ja am Einschlafen. Das kann verloren gehen. Der Kindesglauben kann verloren gehen. Du hast vielleicht noch gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und dann kamen Lebensziele, die alles verschoben haben. Und plötzlich stellte so fest, man kann auch ohne Gottesdienst auskommen. Man kann auch ohne, dass man Bibellehre holt, auskommen. Das Leben geht ja weiter. Vielleicht hast du geheiratet, vielleicht hast du Karriere gemacht. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die wir erleben können, die uns dazu führen, dass wir als Schafe Gottes verloren gehen. Und dann auf einmal werden wir zu Querdenkern. Und dann unterhält man sich nur noch über Querdenker, ja oder nein, aber nicht mehr über das, worum es eigentlich geht. Versteht ihr? Wir tüten dann ganz schnell ein und Jesus sagt, da macht sich Gott selbst auf. Um diese Leute, die ganz anders denken, die ganz anders ticken, die ganz anders unterwegs sind, die gar nicht in ein frommes Schema passen, die alles verloren haben auf dem Weg, dieses Schaf zu suchen. Wow, was für ein Ding. Und am Ende kommt eine dritte Geschichte, die zweite, die lese ich gleich noch, weil wir die uns noch ein bisschen genauer ansehen wollen. Da ist die Rede davon, wie Gott ist. Ein Vater wie ein Vater, der mit offenen Armen dasteht und zwei verlorene Söhne in den Arm nimmt. Der eine hatte seine ganze Berufung vergeigt. Der war vielleicht auch mal getauft. Der hatte vielleicht auch mal eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und dann, so steht es in der Bibel über eine Person, die Demas heißt, hat er die Welt wieder lieb gewonnen. Willkommen im Club. Und dann aber kommt er zurück und ich will mich bei dem Mann nicht so lange aufhalten, sonst denken wir über die ganzen Schlechtigkeiten nach. Aber da ist die Geschichte, wie Gott da steht, der Vater, der nach seinem Sohn Ausschau hält und ihn in den Arm nimmt. Und dann gibt's den zweiten Sohn, deswegen ist es eine Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Der war tierisch fromm, der hat alle Gebote gehalten und dachte, Gott ist ein harter Gott. Man kann gar nicht richtig feiern, man hat gar keinen Spaß mehr. Seit ich Christ bin, muss ich mit Pokerface in die Kirche gehen und immer nur ganz ernst sein. Und wenn man Witz gerissen wird, dann denke ich über die lose Zunge. Haben wir ja vor kurzem noch mal eine Predigt drüber gehört. Und auch den nimmt der Vater in den Arm. Und mitten in diesen beiden Geschichten kommt die Geschichte von einer Person, die könnte auch Paul heißen, die was ganz Wichtiges verloren hatte im Alltag. Da ist die Geschichte, ach, ich lese sie. Paul geht jetzt nicht, weil es von der Frau die Rede ist. In drei Sätzen bringt Jesus eine Sache auf den Punkt, wo Paul eine ganze Predigt drüber braucht. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat, Lukas 15, Vers 8 bis 10. Und einer davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundin, Nachbarin und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Hier greift Jesus mitten in das Leben der damaligen Zeit ein. Du hattest vielleicht als Hochzeitsgeschenk einen wunderbaren Schmuck bekommen. Lauter kleine Silbermünzen, die die Braut umgehangen bekommt. Kann man an manchen Bildern im Orient noch sehen. Richtig schön geschmückt. Und das mittlere Stück, das ist der Silbergroschen. der genau über der Stirn ist. Und dieser Silbergroschen, das wusste damals, wie Jesus das in 3 Sätzen beschreibt, eigentlich jeder. Das ist das Stück, was für deine Keuschheit, für deine Reinheit, für dein edles Dasein Zeugnis ablegt. Ohne dieses Silberstück warst du eine verbrauchte Figur, wenn du in die ewige Ehe hineinkamst. Und dieses Stück, dieses Silberstück hat die Frau verloren. Die Frau hat ihre ganze Keuschheit, ihre ganze Reinheit, alles das war verloren gegangen. Und das spricht Jesus hinein, mitten in eine Schamgesellschaft hinein. Wir haben ja die Schuldgesellschaft. Bei uns achten wir immer darauf, dass wir nichts falsch machen. Aber in vielen Gesellschaften, auch im Nahen Osten, ist es eben so, dass wenn du beschämt bist, das ist viel schlimmer, als wenn du geklaut hättest oder gelogen hättest. Und dieses Stück, was ihre ganze Reinheit ausdrückte, das ist verloren gegangen. Und ich denke mir manchmal, diese Reinheit ist den Christen in Deutschland, ist den Christen und vielleicht auch Paul ein Stück verloren gegangen. Wir haben unsere Unschuld verloren, Standortbestimmung, bei Antwerpen verloren gegangen. Und am Anfang sucht man noch, man versucht der Heiligkeit nachzueifern, wie es in der Schrift steht. Man versucht sich zu bemühen, anständiger Christ zu sein, man schafft es gleichlich, einen bestimmten Lebenswandel zu führen, aber wehe, man guckt hinter die Fassade, was ist heute wirklich in deinem Herzen? Was ist aus dem Brennen deiner Anfänge geworden? Am Anfang sucht man noch ganz wild und dann irgendwann stellt man ein. Vor wenigen Tagen habe ich das Zweithandy, wo die Telefonnummer für Rufumleitung von der Gemeinde drauf ist, hatte ich beiseite gelegt. Meine Frau will heute noch wissen, wo ich es hingelegt habe. Ich sage ihr das aber nicht. Und dann habe ich gesucht. Ich habe gesucht, gesucht, gesucht und irgendwann habe ich gesagt, das musst du abschreiben, finde ich sowieso nicht mehr. Ich habe es aber wieder gefunden. Das ist eine ganz andere Sache. Sie will jetzt immer wissen, wo es war, aber ich sage dir, meine Gehirnwellen, die kriegst du noch nicht mit. Aber so geben wir manche Sachen einfach auf im Suchen, im Nachfassen. Und insbesondere, wenn ich uns Fromme ansehe. Und ihr Lieben, das war für mich wirklich ein erschreckendes Zeugnis unserer Gemeinde. Wir haben 2 Abende eine apostolische Person da, wo du im Bibelunterricht manchmal drüber nachdenkst, was könnte ein Apostel sein? Hier hast du einen zum Anfassen gehabt. Und ich denke, wenn wir 10 Leute an dem einen Abend da waren, das war mehr als peinlich. Aber das Peinliche ist für mich nicht das Erschreckende gewesen, sondern ich habe gedacht, wie weit suchen wir noch? Wie weit wollen wir noch geistlich wachsen? Antwerpen. Jesus hält inne und sagt, aber diese Frau, das ist ein Beispiel für uns, die hat gesucht, die ist rumgerannt, bis sie wieder das Wunderbare bekommen hat, dass sie ihre Reinheit, ihre Unschuld, ihre Leidenschaft wieder zurückbekommen hat. Standortbestimmung, wo stehst du? 3. Teil meiner Predigt, Antwerpen, die Frau und jetzt die Römerstraße. Ich hatte ja gesagt, ich habe mich anstacheln lassen durch Birol, der Erweckungsprediger liest. Und ich habe gedacht, bevor er an mir vorbeizieht und nachher, das geht gar nicht, dass er eventuell Geschichten erzählt, die ich gar nicht kenne. Ich muss auch lesen. Also danke für dieses Anmachen. Ich habe also angefangen, Kurzbiografien zu lesen, weil ich lese ja maximal so ein Buch im Jahr. Ich komme nicht so richtig dazu, aber Kurzgeschichten, die kann man lesen. Und da schreibt mein lieber Freund und Vorbild Wilhelm Busch, der die ganzen Erweckungsprediger analysiert hat, was hatten sie in ihrer Predigt gemeinsam? Warum ist bei denen so viel passiert? Und dann habe ich gedacht, warum passiert bei mir so wenig? Ist eine gute Frage, oder? Was war das Thema, was die bearbeitet haben? Worauf ist es ihnen angekommen? Und er kommt zu dem Schluss, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, weil verlasse ich mich auf das Urteil von Wilhelm Busch. Er sagt, alle diese Erweckungsprediger, die sind um Römer 3 gekreist. Jetzt hast du ein Problem, jetzt musst du zu Hause nachlesen, was in Römer 3 steht, weil ich werde dir nicht alles davon sagen. Die alle haben immer um Römer 30 gedreht. Das war der Dreh- und Angelpunkt ihrer Verkündigung. Deswegen haben sich so viele Leute bekehrt. Und hier kannst du die Menschen durchgehen über die letzten 4 Jahrhunderte in Europa oder in Deutschland. Und ich habe wirklich Stichproben gemacht. Es stimmt, sie haben alle sich mit Römer 3 beschäftigt. Es fängt damit an, dass den Menschen ein hohes Gut vertraut war, den Juden und den Christen, die aufgepfropft sind. Da waren wir schon mal. Und dann geht's weiter, dass Gott treu ist. Aber dann wird's richtig eng. Weil dann muss ich ja lesen, Römer 3, Vers 4. Es bleibt vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht im Psalm 51, Vers 6. Ja, danke, das sage ich jetzt mal unserer Gemeinde. Da ist keiner gerecht. Ab Vers 10. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und alles selbst verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab und mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Ich mache eine kleine Klammer auf, sonst denkt jeder an unsere Politiker vor den Wahlen. Aber ich gehe nochmal mit zurück zu Antwerpen, wie ich mich mit meiner Frau gestritten habe. Es hat mir nachher so leid getan, wie ich aus der Haut gefahren bin. Versteht ihr, jeder Streit, den ich als frommer Mensch vom Zaun breche, wo ich Recht haben will, wo ich mich rechtfertigen will, da bin ich in diesem Setting drin. Das ist nicht nur für die Heiden, das gilt auch für uns. Und wenn ich das wirklich ernst nehme, dann muss ich doch wirklich sagen, dann sieht es sehr schlecht aus mit meiner Standortbestimmung. Wie gehe ich damit um, dass ich meine, ich wäre der Gerechte? Und dann geht's in Vers 18. Und das trifft mich dann am meisten, wie ich nochmal Römer 3 aufgrund der Anregung von Wilhelm Busch nachgelesen habe. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Standortbestimmung. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Und wenn ich hierbei stehen bleibe, dann würde Römer 3 ein Fiasko sein. Aber dann kommt der 24. Vers, den ihr eigentlich unbedingt auswendig lernen müsst. Nicht nur Johannes 3, Vers 16. Und werden ohne Verdienst gerecht aus einer Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das ist das, was Jesus den Pharisäern sagt. Die Frau hat das wieder gefunden. All mein Tun, all meine eigene Keuschheit, all mein ganzes klassische Gutsein nützt gar nichts, wenn ich nicht Christus habe. Wenn ich nicht bei Christus angelangt bin. Ich schließe mit einer Betrachtung aus einer Predigt von Spurgeon. Ich lese ja derzeit über ihn. Ich muss ja sehen, der hatte was, was ich nicht habe. Sonst würde jetzt der hintere Bereich alles hier voll mit Leuten sein. Die würden über die Hecke springen. Die würden Leiter aufstellen, damit die mitkriegen können, was hier passiert. Also habe ich anscheinend irgendwas verpeilt, was ich euch nicht gelehrt habe. Und weil ich es vielleicht nur eingeschränkt lebe, es tut mir leid. Aber Spurgeon geht ins Alte Testament und beschreibt die Sache vor der Sintflut. Ist ja jetzt momentan wieder ein Thema, ja, sintflutartige Reden, Sturz, ja. Er beschreibt die Situation und sagt, da waren ganz viele Leute, die waren unterwegs, die haben ganz normal gelebt. Die hatten alle mögliche Erkenntnis, aber jeder ging so seinen eigenen Weg. Da war der Maurermeister, der sein Ding tat. Da war der Schreinermeister, der sein Ding tat. Da war der Bettler, da war der vom Franz-Neumann-Platz. Überall waren die Leute, die da waren, die dachten, das Leben geht schon irgendwie weiter. Aber dann kam die Flut und hat sie alle weggerissen. Da waren die Leute, so beschreibt Spurgeon das in seiner Predigt, die an der Arche gearbeitet hatten. Da waren die Schreinermeister, da waren die Zimmerleute, da waren die Bootsbaumeister, die an der Arche gearbeitet hatten. Aber da kam die Flut und alle hat sie weggerissen. Da waren die Philosophen, da waren die Wissenschaftler, die sahen, das kann hier nie passieren. Da waren die Theologen, die alles wussten. Die Flut kam und hat sie alle weggerissen. Das war die Botschaft, die Spurgeon gehalten hat im Detail. Und das Schwierige, wenn er dann ganz persönlich geworden ist an die ganzen Frommen, wenn er dann wirklich zu den Arbeitern gegangen ist, ich sag mal so, an die Pastoren, an die Bischöfe, sie alle wurden mit weggespült. Kein einer blieb übrig. Wenn ich an dieser Stelle stehen bleiben würde, wäre es ganz schrecklich. Aber dann schwenkt er über in seiner Predigt und sagt, jetzt schauen wir uns an, wer rein konnte. Ein paar wilde Schweine, die wie Sau gelebt haben, die dürften rein. Ängstliche Hasen dürften rein. Welche, die immer nur rumgesponnen haben. Selbst Raben, die geklaut haben, die dürften rein, weil Gott sie eingeladen hatte. Und jetzt geht's ins Bild des Neuen Testamentes, die Jesus Christus angenommen haben. Alle die wurden bewahrt. Die Quintessenz, ob du an der Eiche mitbaust, rettet dich nicht. Ob du philosophisch und gebildet bis ins Letzte bist, wenn du jede Bibelstelle auswendig kennst, wenn du weißt, wenn du Wissenschaftler bist, bis zum geht nicht mehr und sagt, so ein Starkregen kann nie kommen, wir haben entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Selbst wenn du gespottet hast, du kannst nur dann überleben, wenn du in die Arche hineinkommst und diese Arche heißt Jesus Christus. Und ich habe gedacht, zur Standortbestimmung gehört auch nicht nur das Ziel zu kennen, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, sondern eine Standortbestimmung heißt auch, baue ich vielleicht nur an der Arche oder habe ich noch Leidenschaft? Will ich mich noch korrigieren lassen oder meine ich, ich weiß schon alles? Es wird irgendwann eine Umleitung in dein Leben kommen, Krankheit, Krise. Oder auch ein Lottogewinn, weiß ich was. Und dann stehst du da und musst ins Navi ganz neu reingucken. Und ich sag dir, wenn das Navi nicht bei der Arche Jesus Christus landet, hast du keine Chance. Standortbestimmung von Paul. Man kann so geschäftig sein, dass man alles verpeilt. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, so wenn ich jetzt das aus meinem Herzen mit euch teile, dass ihr vielleicht mit mir betet und wenn jemand sagt, ich bin gut drauf, der kann auch für mich beten. Wenn wir nicht mehr dieses Brennen haben, das anvertraute Gut, was uns Gott gegeben hat, wenn wir uns ans Schweigen gewöhnt haben, dann ist was verloren gegangen. Antwerpen, dann stehen wir im Stau, wir gucken aufs Navi und dann passiert nichts mehr. Jesus Christus ist gekommen, damit Menschen wie du und ich gerettet würden, in die Arche hinein dürfen. Die Frage, willst du kommen, ja oder nein? Ich mache an diesem Punkt, an dieser Stelle einen Punkt, fordere dich auf, bei dir vielleicht eine Standortbestimmung zu machen. Soll dich dein Gewissen getroffen haben, so war das Absicht. Aber dahinter steht die Einladung, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Umkehr oder Fachausdruck Buße. Das wäre heute dran. Ich möchte einen Moment Stille haben, wo du mit Jesus reden kannst. Wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du nachher gerne zu mir kommen, dann beten wir und ich mache dich mit ihm bekannt. Und dann werden wir ins Abendmahl gehen. In den heiligen Moment Standortbestimmung. Herr Jesus, hier stehen wir, hier sitzen wir, hier sind wir vor dir. Wir bekennen dir, wir sind in vielen Punkten untreu geworden. Wir sind zwar noch fromm, aber wir haben uns ans Schweigen gewöhnt. Das Brennen in der Nachfolge ist in eine Glut übergegangen. Bete, Herr Jesus, dass du kommst und uns ganz neu an die Hand nimmst. Ich bete für die, die dich schlecht kennen oder gar nicht, dass sie heute ganz neu berührt werden und sagen, ja, ich möchte mit diesem Jesus gehen, ich möchte in die Arche. Herr Jesus, hier stehen wir, hier sitzen wir, hier sind wir vor dir.
Ich bete für meine Geschwister und ich bete für mich. Komm, Heiliger Geist, ganz neu. Mach uns wieder Mut, das Senderstück zu suchen. Den Silbergroschen. Jesus, ich bete in deinem Namen. Amen.